Und bam, los geht's. Sagenhaft und sonderbar, 15.04.2024. Benedikt Maurer, wir haben uns heute getroffen wegen eines kleinen Nachtrags zu unserer Sendung von vor ein paar Tagen. Ich habe dich frecherweise gefragt, ob du schon mal getrickst hast. Und du hast gesagt, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und da geht es ja nicht nur um dich, sondern wir haben ja generell über verschiedene Medien und Menschen gesprochen, die vermeintlich über Psi-Fähigkeiten verfügen. Darum soll es heute gehen, Benedikt. Erzähl.
Genau. Ja, wir beide haben ja beschlossen, noch einen kurzen Nachtrag zu machen. Vor allem zu dieser Trickthematik bezogen auf mich bzw. die Allgemeinheit. Also die Frage, ob ich überhaupt schon mal getrickst habe, die werde ich quasi weder mit einem Ja noch mit einem Nein beantworten können bzw. wollen. Weil stell dir vor, ich würde zu der Frage Nein antworten, dann würden hier jetzt einige, gerade die skeptischen Zuschauer bzw. Zuhörer, zum Schmunzeln anfangen, weil die genau wissen, dass entweder alle in diesem Bereich tricksen oder nur zum Teil tricksen. Letztlich würde ich mich mit dieser Aussage, also diesem Nein, unglaubwürdig machen und erst recht mit einer Ja-Aussage. Also würde ich aber eben mit einem Ja auf die Frage antworten, dann würde man mich sofort in eine Schublade schieben und sagen, Fall erledigt, beziehungsweise ich als waschechter Scharlatan dargestellt, ohne dass noch nach Einzelheiten gefragt wird. Ja? Also zum Beispiel, wie und wo oder wie oft hat er wohl getrickst oder hätte tricksen müssen. Ja? Also du merkst vielleicht schon, wie gefährlich es für jemanden wie mich ist, bei einer solchen Frage konkret Ja oder konkret Nein zu antworten. Letztlich gehen halt somit beide Antworten nach hinten los. Und indem also Medien, ja, Psi-Medien oder Medien des Paranormalen zu Tricks greifen und ich sag mal, sollten sie das wirklich tun, dann nur um praktisch Lücken in der Performance zu stopfen, sollte man Probleme haben, aber gezwungen sein, abzuliefern. Aber ich möchte da auch nochmals betonen, dass in einigen Fällen die Gegnerseite absichtlich Betrug konstruiert hat, falls sie halt keinen Betrug nachweisen konnte. Und es ist jedoch offensichtlich, dass ein Scharlatan natürlich mit Nein auf solche Fragen antworten würde. Man erkennt halt einen Scharlatan daran, dass er verneint. Ja? Und im Gegensatz dazu wäre ein waschechtes Medium doch eher ehrlicher und würde durchaus zugeben, wenn es schon einmal zu Tricks gegriffen hat, aber dann eben mit Bedacht oder den Bedacht, den ich da geäußert habe. Aber ich denke mal, mit dem Satz habe ich die Thematik jetzt doch deutlicher beantwortet und gut abgerundet.
Es gibt natürlich jetzt die Leute, die sagen, er redet um den heißen Brei. Er könnte doch
genau, er redet um den heißen Brei.
Doch jetzt einfach sagen, ich habe es nicht getan, ich habe es getan, es könnte mir völlig egal sein, was ihr glaubt. Ich kann verstehen, wie du antwortest. Ich muss aber zugeben, dass ich, wenn ich auf deinem YouTube-Kanal, ich gucke ab und zu mal mir deinen YouTube-Kanal gerne an, das finde ich ganz, ganz spannend, vor allem das mit den Münzen. Wer hat das nicht schon probiert, eine Münze vor sich hingelegt und versucht, dass die sich bewegt oder Streichhölzer? Wir haben in der letzten Folge über Nina Kulagina gesprochen und die hat ja unter dieser Glasglocke die Streichhölzer bewegt und ich habe sogar die Schachtel geöffnet und die Streichhölzer kamen raus, ich weiß gar nicht mehr. Und das fand ich immer so spannend. Ich habe so diese alten Hefte früher gesammelt. Die hieß, glaube ich, Rätselhafte Phänomene, hieß die Zeitung, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Und da waren die Berichte drin über Nina Kulagina. Und da stand auch drin, du hast es auch gesagt, dass für sie das sehr anstrengend war und die stundenlang gebraucht hat, um so ein Streichholz zu bewegen oder irgendwas, Blatt Papier oder irgendwas. Das hat wirklich Stunden manchmal gedauert, bis sie das bewegen konnte. Natürlich jeder schon mal versucht, ne? Das ist hat bei mir leider noch nie geklappt. Ich fände das cool. Wie gesagt, auf deinem YouTube-Kanal gibt es besonders ein Video, wo ich gedacht habe, na, was hat er da gemacht? Da gibt es das Video, da ist so ein kleiner Ball, der schwebt.
Kamera fährt ist uralt, glaube ich, ja. Ja, ich weiß schon, welches du meinst, ja.
Kamera fährt um den Ball herum und drüber und drunter und hin und her und ist ein bisschen so mit, ich glaube, mit so ein bisschen Musik unterlegt. Du sagst da, glaube ich, gar nichts in dem Video. Und ich denke mir, also das Video könnte ich sogar selbst fälschen, wenn ich wollte. Diesen Ball einfach fallen lassen, das Video stoppen und dann mit so einer KI-Kamera mal ein bisschen außen rumfahren. Ich habe darauf gewartet, dass du jetzt mal irgendwie so einen Ring nimmst und über den Ball, so durch den Ball, um den Ball herum, so wie es die Zauberer machen, ne? Wenn sie jemanden schweben lassen zum Beispiel. Aber man sieht eben nur diesen Ball in diesem Video, ne? Dass der Ball schwebt, levitiert. Ich sage nicht, dass es nicht echt sein könnte. Kann es durchaus. Ich sage nur, dass ich das, also wenn sich jemand das Video anguckt und Zweifel hat, ich glaube, die sind dann trotzdem irgendwo berechtigt. Also da ist jetzt nicht so der Beweis für mich erbracht, dass
Ja, das stimmt. Ich meine, ja, ich hoffe, ich unterbreche dich jetzt nicht,
alles
aber
gut.
klar, Levitation, das ist, da geht es ja dann das, was schwebt in diesem Sinne, ist ja für viele wohl sehr beeindruckend. Für mich hingegen überhaupt nicht. Ich meine, toll, ein Objekt, das einfach frei von irgendwelchen Oberflächen sich verharrt oder verhält, okay, ja, ist wie es ist, so in etwa. Aber gerade diese Ballthematik, um es jetzt mal so aus meiner Sicht zu erklären, ist es eigentlich, es gibt einige spontane Phänomene, die zustande kommen. So auch zum Beispiel so eines, das gar nicht beabsichtigt ist, zum Beispiel, ja. Also teilweise hast du, wie zum Beispiel, das hat man ja im Interview erst noch, dass die Nina Kulagina war irgendwie sauer, kam zur Tür rein und eine Vase ist herausgefallen, ja. Also du hast auch diese doch eher eigenständigen oder eigenwilligen Phänomene oder Effekte, die zum Teil auftreten. Und das ist natürlich ein Video, klar, das lässt sich gut anzweifeln. Aber diese Levitationsthematik, die bearbeite ich auf meinem Kanal eigentlich kaum, weil das sich das Phänomen nicht erzwingen lässt, um es wirklich so auszudrücken. Also ich kann es selber nicht forcieren in diesem Sinne, indem ich sage, ich will, dass jetzt dies und jenes Objekt schwebt. Geht tatsächlich nicht. Das sind, wenn dann, das tritt, wenn dann nach einer ganz langen Zeit auf, die man experiment oder nach der man, na, wie soll ich sagen, eine Zeit, in der ich versuche zu experimentieren, da kann es dann mal sein, dass du eben, das Thema hat man ja auch schon, dass sich ein anderes Objekt bewegt als das, was man eigentlich ansteuert oder versucht zu bewegen. Wobei es ja eigentlich gar nicht immer ums Bewegen geht. Gerade die Nina Kulagina, was die gemacht hat, da sieht man ja eigentlich nur, wie sie Dinge bewegt. Es gibt sogar, wenn man auf Russisch googelt, noch einige andere Videos, wo sie einen Faden irgendwie oder wo sich ein Faden, ja, wie soll ich sagen, Trend, auseinandertrennt. Sie hat aber auch schon, boah, was war denn das nochmal? Ich glaube, von dem rohen Ei den Eidotter vom Eigelb trennen können, auf psychokinetische Weise. Wir hatten ja auch das Thema schon mit dem Froschherz, das sie angehalten hat, das dann unter dem Mikroskop quasi wie von kleinen Elektronen durchlöchert war. Ja, also es wurden schon die unglaublichsten Dinge in diesem Bereich gemacht, aber man muss halt doch alles dieser Psychokinese zuschreiben. Weil es ist ja Geist über Materie per Definition, nur Psychokinese in diesem Sinne. Ich selber nenne es Psychomyriade, also sprich Myriade, eine Vielzahl, die dieses, ja, wie soll ich sagen, diese ganze Bandbreite des Phänomens eigentlich enthält, ist natürlich, klar, umwoben beziehungsweise mit Kontroverse gefüttert.
Also die Levitation des Balls war sozusagen so ein Randphänomen. Das ist aufgetaucht, nachdem du dich auf etwas anderes konzentriert hast.
Und wenn es so sein, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr genau, weil das 9 Jahre her ist. Es ist tatsächlich so alt. Also es ist noch vor der Zeit der eigentlichen oder der eigentlichen KI-Tools, die es heutzutage gibt. Ja. Interessant ist aber auch, dass ich den Ball recht nah filme, zum einen das, oder filmen konnte, zum anderen aber auch, ich weiß nicht, ob das in diesem Clip drin ist, aber ich hatte damals mehrere Clips davon, weiß nicht, ob ich alle verwertet hatte. Einen, wo ich von oben drauf filme, tatsächlich. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, da müsste man jetzt nochmal nachgucken. Aber ich meine in Erinnerung zu haben, wie ich von oben drauf filme, also so nicht, dass man sagen könnte, hey, das Ding hängt an dem Faden. Ja, das war dann der Grundgedanke, glaube ich, damals noch vor 9 Jahren, aber keine Ahnung, ob es jetzt wirklich noch so ist in dem Video.
Okay, ist das schon zu alt? Da habe ich gar nicht drauf
Ja,
geguckt.
tatsächlich 9 Jahre.
Könnten denn auch andere Phänomene auftreten als Randerscheinungen sozusagen?
Als Randerscheinung, ja, kommt immer darauf an, inwieweit man solche Randerscheinungen als solche ansehen möchte. Ich meine, die Nina Kulagina, um nochmal bei der kurz vorbei zu blicken, ja, die hat, wenn die Forscher berührt hatte am Arm, ich weiß nicht, ob die da mental irgendwas gemacht hat, aber die haben dann sofort ein Brennen verspürt. Es wurde sehr heiß, offenbar, weil ihre Haut elektrisch so oder ich weiß nicht, hatte irgendwas mit dem Widerstand zu tun, aber die hatte wohl eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit, die Nina Kulagina. Und dann hat sich das irgendwie immer bei anderen in dem Widerstand als Brennen manifestiert gehabt. Ja, das hat er die tatsächlich öfter gemacht. Aber klar, du hast immer mal so Randeffekte, die aber dann doch eher Poltergeisterscheinungen sind. Ja, man kennt klassisches Klopfen in der Wand oder du hörst das Bumpern direkt neben dir, obwohl da gar nichts ist und so weiter. Ja, also dann doch eher solche Kleinigkeiten. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du dich auf die Dinge konzentrierst und sie versuchst zu kanalisieren. Ja, ich meine, kurzes Beispiel dazu, der Matthew Manning, das war auch ein Poltergeist-Fall und erst als der mit dem automatischen Schreiben begonnen hat, haben die Poltergeist-Aktivitäten nachgelassen. Also er hat das Potenzial, das, was wohl die Entitäten mitteilen wollten, in einen Stift kanalisiert. Und dann wurde dieses Potenzial quasi niedergeschrieben. Ja, und nicht mehr in psychokinetischer Weise um ihn herum ausgeführt, kann man sagen. Also so ist ja, so läuft ja eigentlich Psychokinese, weil Psychokinese ist ja auch nichts anderes als Mediumismus, technisch gesehen. Dieser Psychismus, den er, oder das wäre eigentlich die Kategorie dafür, den gibt es eigentlich gar nicht. Ja, das ist eine Illusion, weil es ist eigentlich alles Mediumismus. So ziemlich.
Denkst du manchmal drüber nach oder gibt es vielleicht Ideen und Theorien, was passiert, wenn so ein Phänomen ausgelöst wird? Was passiert und wo passiert es?
Ob ich drüber nachdenke? Na gut, ich sag mal, ich kann eigentlich bloß insofern darauf antworten, dass du musst eine gewisse Absicht haben, damit die Dinge geschehen. Also du musst es schon wirklich wollen. Wenn du dir innerlich selber unsicher bist, dann passiert es nicht. Also es ist schon fast so, als hätte es einen Sicherheitsmechanismus. Ja, dass du musst es wirklich wollen, damit es passiert. Also wirklich ein Motiv haben, eine Absicht, was vielleicht auch zu der Schwierigkeit dazu trägt, dass das die Phänomene nicht immer so geschehen können manchmal und das eben nur teilweise in allergrößter Ruhe gelingt. Ja, aber ja, ich wollte eigentlich noch was ganz anderes hinterher schieben. Und zwar, das war oder wäre in Ergänzung bezüglich der erwähnten Untersuchung der WGFP aus dem Jahre 2016. Das war, als mich der Dr. Walter von Lukato untersuchte. Manch einer, der wird sich bei der WGFP oder bei Dr. Walter von Lukato bezüglich meiner Fähigkeiten erkundigt haben oder zumindest weiß ich von einem Fall, der das oder jemand, der das gemacht hat. Und der hat dann vom, ich denke mal, Walter von Lukato als Rückmeldung erhalten, bei der Untersuchung zu Herrn Maurers Fähigkeiten gab es keinerlei paranormale Effekte, was technisch gesehen doch eher gelogen war, weil es gab da sehr wohl Effekte, und zwar, dass die Kompassnadel minimal ausgeschlagen hat, jedoch so kleine Ausschläge, dass sie von diesen oder von der Messgerätschaft eigentlich nicht detektiert wurden. Ja. Also die Problematik dahinter hatte ich aber, glaube auch schon doch ja im Verlauf unseres Interviews angesprochen oder erklärt. Und ich meine, es gibt ja auch immer diese Leute, die meinen, dass wenn zum Beispiel bei mir die Kasse stärker klingelt, dass sich dann meine Fähigkeiten besser zeigen könnte. Was natürlich vollkommener Quatsch ist, weil diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass es mir eigentlich nicht ums Geld geht, sondern einfach nur darum, eigentlich die Welt zu verändern, also diese spirituelle Ökonomie und Ökologie voranzutreiben. Aber klar, jeder hätte natürlich gerne ein bisschen Geld für seine Dienste und Arbeiten, die er quasi in unserem Bereich umsetzt und mit anderen teilt und damit natürlich dann auch zur Verfügung stellt.
Es geht immer ein bisschen um Geld.
Gewissermaßen, gell? Spielt
Natürlich,
mit.
es spielt immer mit. Natürlich auch hier, guck mal bei unserem Projekt hier. Wir brauchen auch Geld. Es ist ganz normal. Wir gehen zwar alle arbeiten, aber das ist ja unser privates Geld. Und hier sitzt du und steckst nochmal extra Arbeit rein, viele, viele Stunden Arbeit. Und so geht es vielen, die halt was machen wie du oder wie ich jetzt. Oder es gibt ja noch Leute, die haben viel, viel größere Projekte als wir, das kostet alles Geld und das muss ja irgendwie finanziert werden, das ist völlig klar, ne?
Ja,
Geld
ja.
ist immer ein bisschen, das spielt immer, schwingt immer ein bisschen mit. Ist nicht der Hauptgrund, warum man was macht, aber natürlich hat man immer so einen kleinen finanziellen Hintergedanken. Das ist völlig, völlig, völlig normal und völlig legitim. Wenn man irgendwo Zeit und Arbeit reinsteckt und Geld, dann muss natürlich was bei
Ja.
rumkommen.
Ja, klar, das Problem ist immer so ein bisschen, dass viele Leute halten ja oder gehen davon aus, dass bei solchen Themen die Kost oder das Kostenlose dahinter offensichtlich beziehungsweise selbstverständlich sein sollte, was es aber eigentlich nicht ist, weil wie gesagt, ne, jeder steckt da Zeit und Arbeit rein oder selbst eigenes Geld, ja, um Dinge zu finanzieren. Und heutzutage ist halt der Konsum sehr unbedacht, der eigentlich geschieht, ja. Also viele Leute konsumieren einfach, wissen gar nicht, welche Arbeit da teilweise dahinter steckt. Ich meine, für mein letztes Video, das an die 5 Minuten oder ich glaube 4 Minuten 20 geht, drehe ich eine Woche lang. Ja, ich drehe da mehrere Tage in meinem Studiolabor, muss das Material sichten, muss gucken, was nehme ich denn her, wie schneide ich es denn, Skript schreiben. Also die Idee bis hin zur Ausführung beziehungsweise Upload ist ein riesen Ding in der Regel, ja, von solchen Videoprojekten. Und das unterschätzen die Leute vollkommen, weil sie halt diesen ja doch eher einfachen Konsum gewöhnt sind und gar nicht wissen, was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Ne, das wird leider immer viel zu wenig geschätzt. Aber wir haben ja jetzt noch ein anderes Thema tatsächlich, mit dem hoffentlich so manche endlich mal abschließen können. Und nicht, weil es vielleicht sogar an Mobbing grenzt, sondern einfach nur noch nervig ist. Und zwar das Interview auf Crop FM. Ja,
Das
also.
Interview auf Crop FM, das ist sehr, sehr oft erwähnt worden. Jedes Mal, wenn du auch hier im Podcast warst oder wenn dein Name fällt, fällt immer das Interview mit Crop FM. Ich habe letztens den Trailer gepostet zu unserer Folge, die jetzt wahrscheinlich schon ausgestrahlt ist. Stand gleich ein Kommentar drunter mit der Crop FM-Folge. Ich muss sagen, ich habe die nie ganz gehört, aber ich werde es mal nachholen.
Ja, also es war, ich führe es mal aus, die Thematik. Also ich habe damals bei diesem Crop FM Interview Dinge gesagt, die ich heute eigentlich niemals sagen würde. Teilweise weiß ich gar nicht, warum ich sie gesagt habe. Aber ich habe in dem Interview, um es so zu sagen, wie es war, wirklich überdreht. Also zu Recht hatten mich dann da manche Größen wahnsinnig. Und ich war da, glaube ich, auch stellenweise äußerst überheblich, weil ich mich selbst nicht wirklich unter Kontrolle hatte mit dem, was ich da sagte, aufgrund der überwältigenden Vorkommnisse bzw. Ereignisse in 2020. Und das waren jetzt Dinge, die ich gar nicht unbedingt im Detail nennen möchte, weil das sprengt hier sonst den Rahmen. Aber es gibt halt doch diverse Leute, die meinten, ich hätte mich in dem Interview zerlegt, ja, um so zu sagen. Aber ich kann mich bei Tareks treuen Zuhörern, also dem Host von Crop FM, eigentlich nur entschuldigen, weil mein Verhalten einfach nicht wirklich angebracht war, beziehungsweise nicht dieser sehr informativen und belehrenden Plattform gerecht wurde. Ja. Und es wäre halt spätestens jetzt, denke ich, auch angebracht und durchaus schön, wenn auch die letzten Zyniker, möchte ich fast schon sagen, aufhören würden, immer, ja, wieder auf doch dieses ehemalige katastrophale Interview zu verweisen und sich dahingehend äußern, wie schrecklich das doch mit mir da war, scheinbar. Ich meine, bei unser beider Interview zum Beispiel war es jetzt sicherlich so, dass ich nicht wie der letzte Randale mit dir umgehe.
Ich habe es ja eben schon erwähnt, ich habe es nie ganz gehört.
Ja.
Ich habe es auch aus den eben von dir genannten Gründen nie ganz gehört. Ich konnte es mir nicht ganz anhören, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann auch den Eindruck gehabt, was ist mit dem Typen los? Das ist irgendwie ein bisschen strange, was der da macht. Aber ich denke, jeder hat eine Leiche im Keller und jeder hat, ich habe auch Interviews gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Das gegeben, muss ich sagen.
Ja,
Und
weiß ich, ja.
das ist, ja, das ist teilweise, wenn man sich dann später nochmal anhört und so, dann denkt man sich, ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, als du das, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du das Interview dann so empfunden hast, als eher nicht so gute Idee?
Also die ersten 2 Tage mal gar nichts, aber ich glaube, so am dritten Tag hat es mir dann langsam so, oh Gott, so haben wir gedacht, hey. Teilweise. Ich meine, jetzt erst so nach 2, 3 Jahren später merkst du es dann so wirklich, weil es halt in die Jahre kommt. Ja, dann merkst du dann so, hey, verdammt. Ich meine, du selbst entwickelst dich auch weiter und denkst ja, wie kommt man dazu, sowas zu sagen? Ich meine, mir geht es ja da manchmal auch bei E-Mails so oder früher bei alten E-Mails denke ich mir auch, was habe ich da nur geschrieben in E-Mails an Leute? Ja, aber ich meine, man versucht sich natürlich immer mehr und mehr zu bessern und immer, doch immer noch gescheiter daherzureden. Ja. Aber weißt du, ich denke, das Problem bei mir ist, dass ich zwar eigentlich ein recht netter Mensch bin, aber ich bin auch ein durchaus sehr anstrengender Mensch, glaube ich. Also allein schon von meiner Art her. Ich bin nämlich eigentlich einer, der auf den Putz haut. Bei dem geht eigentlich alles Schlag auf Schlag und ich bin jemand, der eigentlich alles durchzieht, was er sich in den Kopf setzt meistens. Und da mache ich praktisch immer meine Hausaufgaben, weswegen mich vielleicht nicht immer unbedingt jeder mag. Ja.
Bist sozusagen der Streber.
Womöglich.
Keiner mag Streber.
Schau an.
Aber es ist natürlich schade, wie du schon sagst, so jetzt im Nachhinein, dann guckt man sich das Interview an bei Crop FM. Ich werde es mal heute Nacht mal anhören, mal ganz. Ich ziehe es mir rein. Und das ist halt schade, wahrscheinlich auch für dich, denn Crop FM, Mensch, alteingesessene Plattform, Tarek ist ein super Typ. Mag
Ja.
wirklich wahnsinnig sehr und er ist auch der Grund, ja, einer der Gründe, warum ich hier sitze, vermutlich. Und es wäre natürlich eine geile Chance gewesen, damals vermutlich auch für dich. Die Gedanken sind dir bestimmt auch durch den Kopf gegangen, deine Sache zu promoten. Das hättest du natürlich besser machen können, ganz klar. Ne? Es ist eine geile Plattform, Crop FM, eine mega
Das
gute.
stimmt natürlich. Also man könnte den Tarek schon fast als Ikone in der deutschen Szene des Podcasts im Bereich Okkult, Mysterien und so weiter sehen. Klar, ich kann dir echt nicht sagen, was da damals wirklich mit mir los war, weil du selbst kriegst gar nicht mit, wenn du dich in einem anderen psychischen Zustand befindest teilweise. Also du kannst es nicht mehr unterscheiden. Nur aus objektiver Betrachtung können das andere Leute sagen, hey Alter, was ist mit dir los? Ja, das verstehe ich natürlich. Also ich verstehe natürlich hier mich selbst aus, oder jetzt nach all den Jahren, mich aus einer objektiven Sichtweise da betrachten zu können, wo man echt denkt, Kacke, Mann, was habe ich da noch für eine, was habe ich da nur gesagt? Ja, aber ja, ich kann mich, wie gesagt, nur bei den Leuten entschuldigen, die da wirklich so empfunden haben, dass ich wirklich schrecklich aufgetreten bin, was ich auch in erster Linie mal bin, ne?
Es ist natürlich schade, dass aufgrund einiger Aussagen, natürlich hast du dich in schlechtes Licht gestellt, das muss man sagen, aber es ist halt schade, dass man dann darauf reduziert wird, bei der Sache, die du machst. Wie gesagt, du weißt, ich bin skeptisch, du kennst mich jetzt schon ein bisschen, ich halte das für schwierig manchmal, wenn ich deine Videos angucke oder wenn ich jetzt nicht nur von dir generell. Leute, die sich mit den gleichen Dingen beschäftigen wie du. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig zu bewerten, was echt ist oder nicht echt ist. Aber klar, aufgrund eines solchen Interviews dann, ja, nur darauf reduziert zu werden, ist halt auch schade, ne? Denn vieles, was du machst, finde ich auch ganz cool, wie gesagt. Ich kann nicht sagen, ob das echt ist oder nicht echt ist. Ich weiß es nicht. Manche Sachen sind ein bisschen fishy für mich, ganz klar. Wie dieses Video mit dem Ball und auch noch ein paar andere Sachen. Aber hey, wer bin ich, mich hinzustellen und zu sagen, das stimmt nicht, das ist nicht echt? Ich weiß es nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mir das an, mache mir mein eigenes Bild darüber und ja, beobachte das weiter, was du machst. Ich finde das eigentlich ganz cool, was du machst und bin gespannt auf das Buch. Wir haben letztens gar nicht drüber gesprochen, das wollte ich dich fragen. Jetzt habe ich ja nochmal die Chance zu fragen. Dieses Buch, das du schreibst, das wird dann ganz schön der Wälzer, so wie du gesagt hast. Gibt es, jetzt einen Arbeitstitel, den du schon nennen kannst, und gibt es einen ungefähren Termin, wann es rauskommt?
Beides gibt's durchaus, ja. Also in erster Linie heißt es mal Psychokinese How to, also auf Deutsch Psychokinese wie zu tun. Ja, soll auch noch in Englisch erscheinen, in möglichst zeitgleichem Abstand, kann aber auch ein Jahr später noch erscheinen. Mal schauen. Es kommt auf jeden Fall mit meinem Dokumentarfilm raus, den ich zurzeit auch mache. Der heißt Vom Blitz getroffen Psychokinese. Der geht, glaube ich, so etwa 1 Stunde 40 dann. Das wird alles, ich sag mal, ich will mit beiden Projekten, die eigentlich simultan miteinander laufen, will ich spätestens Ende 2026 beziehungsweise allerspätestens Anfang 2027 fertig werden, weil wie gesagt, so ich schreibe eigentlich eine Enzyklopädie, ist ja eigentlich schon ein Fachbuch. Und wenn das 600, 700 Seiten hat, ich meine, ich bin jeden Tag dran, ja, ich klatsche schon mindestens jeden Tag eine Seite rein. Ich habe auch ganz viel recherchiert und alte Schmöker gekauft dafür, um das alles zu einem Werk zu verarbeiten, ja, was es da in diesem Thema Relevantes anzusprechen gilt, besonders im Kontext mit Elektromagnetismus, was ja mein Metier ist, beziehungsweise was ich verfahre in diesem Buch einfach nach den Fakten der Beobachtung, beziehungsweise auch das, was man bei dem Phänomen schon festgestellt und damit gemessen hat, ja. Wie gesagt, so, ich glaube, spätestens 2027 ist dann alles oder sind beide Projekte vollends abgeschlossen.
Sehr interessant.
Gell. Na, gucken, was bis dahin noch alles kommt.
Gucken, was bis dahin noch kommt. Ja, hast du sonst noch Pläne, was kommen wird, kommen soll, vielleicht auf deinem YouTube-Kanal, sonst
Ja,
so?
also in der Zwischenzeit, ich meine, einerseits, ich glaube, ich hatte es jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft ich es jetzt mittlerweile oder bisher schon angesprochen habe oder wie viele Leute es wissen, aber ich habe ja eben vor, bei dieser CFIEG 500.000 $ Challenge anzutreten, nächstes oder übernächstes Jahr. Ist aber noch in Verhandlungen alles tatsächlich, weil es ist nicht so einfach. Man fliegt da nicht einfach nach Amerika und tritt da an. Nee, man muss ja auch erst Protokolle machen, beziehungsweise Testprotokolle und so weiter. Mal schauen, ob ich dann da bestehe, weil ich fliege da eigentlich nur dann hin, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich bestehe, in etwa, ja, nach Amerika. Und klar, was jetzt auf meinem YouTube-Kanal alles folgt, abseits von diesem doch größeren Ereignis, diese CFIEG-Challenge, sind natürlich, ja, ich sag mal, alle 1, 2 Monate in der Regel nur noch ein Video, weil die sind so aufwendig, die Videos. Eins allein dauert eine Woche und das ist schon sehr viel Zeit. Ich meine, früher habe ich Videos an einem Tag gedreht und vielleicht innerhalb von 2 Tagen geschnitten gehabt und dann hochgeladen, ja. Aber heute ist das wirklich ein ziemlicher Aufwand mit dem Equipment, das ich habe. Ich bin schon beim Kameraaufbau und das dauert schon 10, 15 Minuten, bis das alles steht. Bis du einen Clip hast, der dir passt, dauert es 5 Minuten pro Clip. Und so ein Clip, wenn du den dann schneidest, geht der vielleicht nur 2 Sekunden in so einem Video. Ja, also da gehen Unmengen an Zeit geht da drauf, die ich einfach opfere, weswegen ich jetzt mal vorläufig für, ich denke mal, bis Ende dieses Jahrzehnts beschlossen habe, etwa nur alle 1, 2 Monate ein Video zu machen. Ich denke, das reicht den Leuten auch. Momentan befinde ich mich aber auch leider nicht mehr im YouTube-Algorithmus so ganz. Also bekomme ich kaum neue Abonnenten. Tatsächlich nur noch durch Interviews wie dieses hier wandern dann welche auf meinen Kanal. Aber ja, YouTube ändert wohl auch teilweise, wen sie wann wo bewerben im Algorithmus. Also ich bin tatsächlich seit über einem Jahr nicht mehr drin, ne, und habe jetzt alles versucht, letztes Jahr mit 28 Videos da wieder reinzukommen. Vergeblich.
Schwierig. Ja, YouTube ist brutal, was Algorithmus angeht.
Mittlerweile.
Wer, noch ganz kurz, wer, dieser Contest, von dem du geredet hast in Amerika, wer richtet den aus? Wer ist da, wer sind da die Veranstalter oder von wem geht das aus?
Ja, also wenn mich nicht alles täuscht, ist der zumindest sogenannte Chairman, ist der James Underdown heißt der. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist der Typ sogar Schauspieler gewesen, könnte mich jetzt aber auch vertan haben. Was das anbelangt, vor Ort sind dann wahrscheinlich so bis zu 8 Wissenschaftler oder Skeptiker, um es so auszudrücken. Aber ich glaube, wir beide hatten ja auch schon mal die Thematik, dass sollte man einen solchen Test bestehen, man nicht als anerkanntes Medium dort herausläuft, weil einerseits hast du schon, wie gesagt, das Problem, dass es ist eigentlich ein zweigeteilter Test, also Vortest und Nachtest. Wahrscheinlich wird es dort so sein. Bin ich jetzt gerade am Erfragen, ob es dort auch so ist, wie sonst überall auch bei diesen Skeptikerorganisationen, die ein Preisgeld bieten, sollte man eine paranormale Fähigkeit beweisen können, statistisch, ja. Aber ja, also es ist keine einfache Sache auf jeden Fall. Das erfordert auch viel Vorbereitung meinerseits. Ich muss ja selber testen, was könnte ich denn vor Ort am ehesten? Ja, was korreliert denn am ehesten so, dass es kein oder nicht für mich zur Schwierigkeit wird? Das ist so für mich ein bisschen die Aufgabe in der Zeit jetzt auch, bis das dann mal soweit ist, sollte es wirklich stattfinden. Und wie gesagt, das veranstaltet die CFIEG, die eigentlich von der Größe her gleich nach der JREF kam oder käme. Die JREF war ja die James Randi Educational Foundation, diese 1-Million-Dollar-Challenge, bei der allerdings noch nicht einmal sicher war, ob das Preisgeld wirklich existiert hat, diese 1 Million. Ja, da wurde auch viel Radau, fast schon möchte ich sagen, um diese 1-Million-Dollar-Challenge gemacht, weil letztlich geht es ja solchen Skeptikern auch nicht darum, das Paranormale zu beweisen, sondern eher das Gegenteil. Deswegen machen die ja solche Tests, ja, zu zeigen, hey Leute, hier, es gibt das Paranormale nicht. Auch die GEWO, bei der ich angetreten bin, hat ja sehr Ähnliches in der Zeitung verkündet. Und zwar, dass die Tests nur dazu da waren, um quasi gegen diesen Aberglauben vorzugehen. Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen bei diesem Contest? Ist es wie bei so America's Got Talent oder so, dass da jeder auf die Bühne kommt und führt da was vor? Oder wie? Oder ist da jeder einzeln dran an einem Tag? Wie läuft das ab?
Also ich würde sagen, es ist schon wissenschaftlicher bisher. Anscheinend, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist oder ob die das größer darstellen, als es ist, aber es sind wohl immer so 8 bis 10. Oder die haben immer so 8 bis 10 Leute in der Warteschlange, offenbar. Also sprich, man kommt einzeln dran. Ich meine, damals, als ich bei der GEWOP angetreten bin, gab es vor mir eine Person, einen Tag vorher, die, ich weiß gar nicht, einen vergifteten Apfel aufspüren wollte mit irgend so einer Rute, einem Biotensor, so hieß das Ding, genau. Also fast nichts anderes als eine Wünschelrute. Und Einen Tag später war ich dann dran mit dem Erspüren von einem Magnet, was halt besonders gut, um es wirklich so zu sagen, technisch gesehen, mit meinem Bioelektromagnetismus am ehesten korreliert hat. Ja, es gibt ja Leute, die, wenn die sich zum Beispiel einen Magneten implantieren lassen, werden die sensibel für Magnetfelder. Aber man hat mich zum Beispiel auch auf sowas abgesucht, ja. Ob ich eben ein Implantat hätte, also ein Magnetimplantat und so weiter, hat aber nichts gefunden, ja. Aber hinterher sagte dann halt leider auch die Skeptiker oder die skeptische Seite, die Gegnerseite, dass die Kontrollen diesmal sehr schwach gewesen wären, was eigentlich nicht wirklich stimmt. Ich meine, die Ausrede gab es in der Historie immer wieder, tatsächlich, ja. Dass Skeptiker dann gesagt haben, nee, hey, du musst das jetzt so und so noch können. Und man hat das immer wieder weiter aufgefächert, diese Thematik. Bloß nicht irgendwie versucht zu beweisen. Ne?
Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Wird das
Ich auch, weil ich weiß nicht, ob es wirklich passiert.
irgendwo übertragen oder ist das?
Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also dieser James Underdown ist schwierig in der Kommunikation, weil der schreibt immer nur sehr kurz zurück. Tatsächlich. Also es sind immer nur sehr kurze E-Mails und der braucht auch teilweise sehr lang, bis er antwortet. Also teilweise muss ich immer eine Woche lang warten oder mal einen Monat. Manchmal weise ich ihn dann explizit darauf hin, hey, können wir bitte weitermachen, weil die Zeit drängt ja auch irgendwann, ne? Und so weiter. Deswegen, ich weiß nicht, ob ein Kamerateam vor Ort sein wird, ob eine englische bzw. amerikanische Presse vor Ort sein wird, vielleicht sogar eine deutsche noch, weil man schon weiß, ich war ja bei der GEWOP oder ich meine, ich könnte ja, damals hatte ja Bayern 1 und Sat.1 Interesse, also ein Radio- und Fernsehsender neben der Zeitung noch. Und wer weiß, wenn ich die informiere, hey Leute, ich fliege vielleicht nächstes Jahr nach Amerika und drehe dort und dort an, wollt ihr da auch mitfliegen? Ich meine, vielleicht sind die dann davon angetan, aber das glaube ich jetzt nicht. Die werden wahrscheinlich in Deutschland bleiben. Und ich denke mal, dass die dann vor Ort, da wird dann jeder Einzelne antreten, der da sein sollte. Ich meine, sowas geht ja einen ganzen Tag, ja, teilweise 6, 7 Stunden hast du dann so einen Testlauf. Das ist eine Menge Zeit, in der man innerhalb der man konstant abliefern muss oder versuchen muss, konstant abzuliefern.
Vielleicht fliege ich auch rüber und setze mich in die Skeptiker-Jury.
In die Jury. Naja, es ist ja keine wirkliche Jury, aber klar, ich selber muss natürlich schauen, dass es ja, gewissermaßen einen Vertrag gibt, der nicht irgendwie darauf schließen lässt, dass man hinterher die Kontrollbedingungen ändert oder dass man sagt, hey, du musst noch paar Mal so und so oft bei uns antreten, weil dann wird es immer weiter rausgezögert, bis dann irgendwann das Ganze in Vergessenheit gerät. Ja, könnte natürlich sein. Deswegen, das ist auch nochmal so eine Sache, wo ich mich natürlich versuche abzusichern, weil ich noch mit ein, zwei weiteren Leuten eben rüberfliege, die von meiner Seite quasi kommen, die hier quasi in gewissem Maß Unterstützung bieten, um es vielleicht wirklich so darzustellen.
Wir wollen heute nicht allzu lange machen, trotzdem würde ich gerne noch eine Sache ansprechen. Wir haben über Nina Gulagina gesprochen in der letzten Folge und auch hier heute. Wer hat denn Nina Gulagina untersucht? Unter welchen Bedingungen wurden denn ihre Fähigkeiten getestet? Wir reden ständig von Beweisen. Ich denke, bei Nina Gulagina war das doch alles recht eindeutig, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Wie meinst du eindeutig, wer sie untersucht hat oder was man festgestellt hat?
Was festgestellt wurde, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer sie untersucht hat. Es waren Wissenschaftler, das weiß ich, aber was genau, also wer genau das war, was für ein Team von Wissenschaftlern, ob das jetzt Regierungswissenschaftler waren oder ein anderes Labor,
Ja.
weiß ich nicht.
Also das Problem, also da gab's, ich sag mal, unterschiedliche Kategorien von Wissenschaftlern, die sie untersucht haben. Also zum Beispiel jene, die von, ich weiß gar nicht, wie man dieses Institut nennt, ich habe mir brennt's auf der Zunge, aber die haben zum Beispiel sind mit Magnetometer-Ausrüstung angekommen. Das waren halt Forscher ausschließlich im Bereich Magnetismus, ne? Solche zum Beispiel. Also wahrscheinlich weder Skeptiker noch Gläubiger, wobei die skeptisch waren über diese Anomalien, die konnten sich die nicht erklären, die man bei ihr gemessen hat. Wie gesagt, bis zu 300 Milligauss, das ist enorm. Der Mensch selbst hat nur 0,2 bis 2 Milligauss. Ja, also siehst schon, dass bei ihr eindeutig was anders war als beim Otto-Normal-Verbraucher, so gesehen. Und ja, also sie wurde ja, wie gesagt, ich bin mir jetzt gar nicht über die Zahl sicher, aber sie wurde von 130 oder 170 Institutionen untersucht, was eine ziemliche Menge ist. Und keine einzige dieser Institutionen hat ihr vorgeworfen, dass hier Betrug im Spiel sei. Ja, dass sie betrogen hätte. Keine einzige. Also das ist schon eine ultra heftige Leistung für das, dass man verstehen muss. Sie hat zwar nicht, offenbar nicht betrogen oder hat dazu geneigt zu betrügen, aber sie hat halt dafür auch 2 bis 4 Stunden gebraucht, bis dann die Phänomene mal aufgetreten sind. Und hinterher war ihr übel oder sie wurde bewusstlos und solche Dinge. Ja. Also sie war wohl eine sehr anständige Frau, was dieses Metier anbelangt. Oder auch der Daniel Douglas Home. Der ist auch sehr kontrovers frei tatsächlich. Ja? Also wer jetzt die Kulagina wirklich konkret untersucht hat, weiß ich jetzt gar nicht genau, weil das sind alles russische Namen und die kann ich mir überhaupt nicht merken. Ja, die sind ja meistens immer sehr schwierig auszusprechen mit lauter Zungenbrechern. Aber es gibt ein Buch über die Nina Kulagina, das geht etwa 100 Seiten, beziehungsweise das ist ein 100 Seiten Kapitel. Das ist auch ein russisches Buch, das ich nicht weiß, wie es heißt, weil es russisch ist. Keine Ahnung, wie man das dann ausspricht. Aber das habe ich im Internet gefunden. Ist auch ein sehr historisches Werk, aber da steht fast jedes Experiment drin, das man mit ihr jemals durchgeführt hat. Und das sind echt atemberaubende Dinge mit drin.
Richtig, daran kann ich mich gut erinnern. Das Buch, da werde ich mal die Fühler ausstrecken nach dem Buch, ganz interessant. Vielleicht findet man doch was in Deutsch oder ich finde
Also ich
jemanden.
habe es schon übersetzt tatsächlich.
Ah, okay, interessant. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass all diese Ergebnisse relativ, nennen wir es mal in Anführungszeichen, eindeutig waren, dass ihr schon Dinge zugeschrieben wurden, die es so nicht geben sollte eigentlich. Also das nennen wir es einfach übernatürlich, ja, dass man übernatürlich nennen konnte. Das habe ich noch gut in Erinnerung, ja. Das ist ein ziemlich eindeutiger Fall war. Es war auch keine Frau, die versucht hat, davon zu leben oder so. Also es war nicht ihre
Ja.
Intention jetzt
Die
davon.
hat sich voll der Wissenschaft gewidmet,
Ja,
tatsächlich.
absolut.
Ja. Was man halt bei ihr feststellt, und das stellt man auch bei vielen anderen historischen Aufnahmen fest, dass du entweder siehst, wie sich die Objekte durch eine hohe Elektrostatik bewegen oder auf eine hohe Elektrostatik zu reagieren scheinen oder aber auch ein magnetisches Feld. Ja, wir hatten ja das Thema in diesem anderen Interview. Schon, da hatte ich das schon erklärt, inwiefern jetzt ein nicht magnetisches Objekt magnetisch werden kann und so weiter. Und inwiefern man eben andauernd Magnetismus misst bei diesem Phänomen. Und zwar in deutlich erhöhtem Maße. Also ich halte da wenig von Quantenphysik tatsächlich, wie jetzt der Walter von Lukacs sagt, der ja sagt, dass diese Phänomene durch Quantenverschränkung auftreten und so weiter. Aber diesen ganzen Kapitel, oder ich widme diesem Thema ein ganzes Kapitel, besser so gesagt, wo ich aufzeige, dass es eindeutig keine Quantenphysik ist, die da im Spiel ist. Klar, das ist zwar nur eine Meinung, die ich da äußere, aber halt mit Indizien, die dir genau zeigen, warum Quantenphysik nichts damit zu tun hat. Also auch der Beobachtereffekt ist eigentlich kein Indiz für Psychokinese, um es wirklich so zu sagen. Ja, so weit sind wir schon.
Interessant, interessant.
Ja.
Naja, wir warten auf dein Buch. Ich bin gespannt.
Okay. Naja, was ich vielleicht noch erwähnen wollte, weil ich glaube, dann sind wir auch schon wieder so gut wie durch, sind noch ein, zwei Sachen. Nochmal kurz bezüglich Crop FM, weil da fällt mir noch eine Sache ein, die könnte ich jetzt nochmal kurz ansprechen, wenn es schon um dieses Thema geht, beziehungsweise um Crop FM, ums damalige Interview. Also, ich sag mal, es gab bei Crop FM schon Dinge über mich, die eigentlich nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ja, was ich da zumindest einmal gehört habe. Zum Beispiel in Bezug auf den Professor Dr. Eckhard Kruse, den kennst du vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Wir haben im Jahr 2021 schon mal in Heidelberg bei ihm experimentiert. Und also ich mit ihm. Aber die Experimente waren überhaupt nicht geplant. Ja, es war ziemlich chaotisch, muss ich ehrlich sagen. Und dann wurde mir vorgeworfen, dass alles, was ich, oder so ziemlich alles, was ich da ihm oder mit ihm wohl experimentiert habe, angeblich immer einen Haken hatte. Ja, ich glaube, so ist die Wortwahl gewesen in dem Interview. Also, als könnte man immer irgendwie etwas betrügen. So danach hat es ausgesehen. Seine Frau, die war auch dabei. Und an einem Abend haben wir dann auch CE5 gemacht. Also für diejenigen, die es nicht kennen, das ist quasi eine Methode, um UFOs beziehungsweise Himmelsanomalien herbeizurufen. Ganz egal, was das dann oder wo die, ja, was die Herkunft sein mag von diesen Erscheinungen. Aber innerhalb von 2 Stunden, als wir dieses CE5 gemacht hatten, beziehungsweise ich angewandt habe, konkret ich, wir waren zu dritt, ja. Innerhalb von 2 Stunden gab es dann 4 Anomalien am Himmel zu sehen, von denen ich glaube, dass seine Frau 2 oder 3 gesehen hat. Aber der Professor Dr. Eckhard Kruse hat keine einzige sehen können. Und der sagte dann in dem Interview auf Crop FM, dass ich versucht habe, UFOs herbeizurufen, aber es nicht funktioniert habe. Das war natürlich frustrierend für mich, weil der sprach jedoch nur für sich und leider nicht für seine Frau. Also ich lebe auch leider immer wieder zu unrechte Situationen tatsächlich. Ne? Das ist halt auch immer ein bisschen schade, dass dann hier so die Meinungen wohl auseinandergehen, weil der eine er sieht das und der andere das. Aber jeder hat so also seine eigene subjektive Wahrnehmung.
Da habe ich leider null Kenntnis drüber, dass du bei Eckhard Kruse warst. Interessant. Ich kenne ihn natürlich, wir hatten ihn auch schon mal hier zusammen mit Kai, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, der macht ja viel mit dem Kai oder hauptsächlich unter anderem. Ja.
Genau, ja. Auch sehr interessant, was er macht. Wirklich sehr interessant. Aber ich habe keine Kenntnis darüber, dass du bei ihm warst. Von daher kann ich dazu gar nicht viel sagen, leider.
Ja, ich wollte eigentlich nur jetzt ein bisschen klarstellen oder wieder das ein bisschen fairer betrachten, weil, wie gesagt, er hat gesagt, da sei dann nichts passiert, als ich UFOs herbeigerufen habe, so gesehen. Aber seine Frau wiederum hat es halt gesehen, aber die hat halt nicht oder war nicht bei dem Interview anwesend, also konnte sie auch nicht für mich in dem Sinne zum Beispiel sprechen. Ja, also es ist immer sehr fast so wie verhext, beziehungsweise man ändert auch mal schnell nur im Nachgang seine Meinung. Ja, es gibt viele Leute, die zum Beispiel beim Kai eben in der Seance waren, an demselben Abend noch brutal davon überzeugt waren, ja, deren Realität wurde erschüttert bei dem, was sie da gesehen haben, und am nächsten Tag, vielleicht war es ja doch nicht so echt, ja, so dann wieder, ne, da haben sie doch zum Grübeln angefangen und dachten, nee, nee, kann nicht gewesen sein, nee, nee, ja, weil, ja, wie es halt ist, ne.
Skepsis kommt immer durch.
Ja.
Wem erzählst du das?
Ja, ich meine, abschließend können wir, denke ich, sagen, dass es eine weit verbreitete Herausforderung ist, die Überzeugungen eines Menschen zu ändern, wenn alternative Standpunkte vorgelegt werden, ja, dann neigt halt dann dieser Mensch in der Regel dazu, sich sofort von ihnen abzuwenden. Präsentiert man dann Fakten oder Zahlen, werden oft die Quellen hinterfragt, und appelliert man an die Logik, bleibt der eigene Standpunkt oftmals unverstanden. Ja, also häufig gestaltet sich der Versuch, feste Überzeugungen zu ändern, und das muss man ja nicht. Ja, aber dieser Versuch dann doch als vergeblich. Und es ist bekannt, dass Menschen eine Vielzahl von ausgeklügelten Verteidigungsmechanismen einsetzen, um ihre Überzeugungen zu schützen und sie selbst bei vehementen Angriffen unerschütterlich zu halten. Ne?
Ja, man könnte vielleicht, bevor wir jetzt Schluss machen, abschließend auf jeden Fall auch noch sagen, skeptisch und kritisch sein und bleiben ist natürlich absolut okay.
Ja.
Das sehe ich mich auf jeden Fall in der Rolle, auch dir gegenüber und ja, auch zum Teil Leuten wie Kai gegenüber. Ich schätze ihn sehr. Wir haben vorhin drüber gesprochen, bevor wir angefangen haben. Ich mag ihn wirklich sehr. Kai ist wirklich sehr, sehr netter und cooler Typ.
Genau.
Wirklich sehr und seine Frau mag ich auch sehr. Kann ich auch gut leiden, was die Dinge angeht, mit denen ihr euch befasst. Meh.
Es ist schwierig, ich
Ist
weiß, ich
schwierig,
weiß.
aber skeptisch und kritisch bleiben ist völlig okay, aber
Ja.
fair muss man bleiben. Ich bitte euch auch, Leute, bleibt in den Kommentaren fair. Ich musste in der letzten Zeit ein paar Kommentare, und ich mache das wirklich nicht gerne, ein paar Kommentare löschen, wenn es natürlich unter die Gürtellinie geht. Kritik bleibt natürlich stehen, das ist völlig in Ordnung, aber wenn es wirklich unter die Gürtellinie geht und beleidigend wird. Das ist jetzt nicht nur bei diesem Gast so, sondern auch bei allen Gästen kann mich das nur immer wieder sagen. Bleibt bitte fair in den Kommentaren und man kann so eine Kritik äußern, aber man muss dafür wirklich nicht beleidigend werden. Das finde ich, das hilft niemandem weiter.
Genau.
Finde ich
Führt zu nichts.
unmöglich, wenn ich das lesen muss, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kann für mich reden. Ich bin skeptisch, ich bin kritisch all diesen Dingen gegenüber. Ich weiß allerdings auch nicht, ob nicht wirklich was dran ist. Wie gesagt, ich kann es nicht, kann auch nicht das Gegenteil beweisen. Deswegen kann ich es mir nur angucken. Kann mir meine Gedanken dazu machen. Für mich der richtige Weg. Kritisch sein und beobachten. Damit beenden wir das für heute. Ich sage tausend Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Dir war das ja sehr wichtig, das nochmal anzusprechen. Das haben wir hiermit getan. Wenn es was Neues gibt, treffen wir uns wieder spätestens, wenn dein Buch dann rausgekommen ist.
Genau. Ich danke dir auch für nochmal die zweite Chance, praktisch das Ganze jetzt doch ein bisschen ausführlicher zu verkünden.
Sehr gerne, Benedikt. Bleib bitte noch 2 Minuten bei mir, okay?
Jawohl.